Vater, Herr, ich danke dir für diesen wundervollen Tag, den du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt auch darauf einstimmst und dass du uns frei machst von aller eigenen Motivation und von all dem, was vielleicht zwischen uns steht und was uns hindert, einfach deinem Heiligen Geist Raum zu geben. Wir wollen auf dich hören, wir wollen auf dein Wort hören und wir wollen uns füllen lassen von dir und von deinem Heiligen Geist und sind gespannt, Herr, was du heute für uns hast, Herr. Bitte nutze uns alle als Kanal, Herr, für deinen guten Geist, dass wir an Erkenntnis gewinnen und mehr und besser verstehen, was du für uns hast und wer du bist, Herr. Amen. Also, was ich jetzt sage, habe ich eigentlich ursprünglich nicht vorher, steht auch nicht in meinem Konzept. Ich habe letzte Woche, ich weiß nicht aus welchem Grund, habe ich so darüber nachgedacht und habe gedacht, wie wäre das eigentlich, ja? Ich besuche ja das ein oder andere Mal auch Gemeinden, die viel, viel größer sind als unsere Gemeinde. Und da habe ich gedacht, wenn ich mal eingeladen werden würde, ja, als jemand, der da redet, wäre ja vielleicht doch ein Unterschied, ob man vor 30 oder 40 Leuten spricht oder ob man vor 300 oder 400 Leuten spricht. Ja, also vielleicht ist das ein Unterschied. Und ich wusste gar nicht, dass wir auf dem besten Weg dahin sind, dass sich das auch in unsere Gemeinde erfüllt. Ja, also wenn ich das hier sehe, dann ja, dann freue ich mich einfach, dass so viele Menschen hier in sein Haus kommen und von eine Erwartungshaltung haben, ja, Sonntag früh die Erwartungshaltung haben, dass er zu ihnen spricht. Das will ich auch gleich zum Anlass nehmen, um euch ganz aktuell auch noch was Technisches zu sagen. Wir sind als Ältestenrat massiv auf der Suche nach anderen Räumen. Ihr wisst, wir reden da regelmäßig drüber, aber ich will das auch heute nochmal tun. Wir haben uns gerade letzte Woche auch einen Raum angeguckt, der vielleicht in Frage kommt. Wir haben zwei Optionen, die da in Frage kommen. Also wir sind da dran. Also für alle, die sagen, das ist zwar schön hier so kuschelig, aber es ist auch sehr eng. Wir sind dabei, ja. Und die Realitäten holen uns ein, ja. Also ich sehe die roten Stühle wieder stehen und das macht mir große Freude. Nicht wegen der Stühle, sondern weil da nämlich durch Leute drauf sitzen. Aber okay. Zum Thema. Wir sind in der Passionszeit, wir gehen straff auf Ostern zu. Nächste Woche ist das schon soweit. Mich hat das echt überrascht. Ja. Mich hat das echt getroffen. Ich denke, wann ist Ostern? Ich hatte das so im Kopf, so 2-3 Wochen oder so. Nächste Woche ist schon soweit. Ja. Und heute sind wir musikalisch schon fast da angekommen. Ja. Also wir haben viel übers Kreuz gesungen und über das Opfer und so. Und wir haben natürlich den entscheidenden Vorteil, dass wir kennen die Geschichte, wir kennen die Bibel, wir wissen, was passiert ist, ja. Und ich möchte euch heute noch mal ein bisschen mit reinnehmen, wirklich tatsächlich auch in die Zeit davor, ja. Und wie ging es denn den Jüngern? Also ich meine, klar, Jesus hat da immer wieder drüber gesprochen, was die Jünger erwartet und was ihn selber erwartet. Aber wir wissen das ja aus dem Bibelstudium, sie haben nicht richtig hingehört oder sie haben es nicht verstanden. Und da gibt es eine Szene, die für heute auch vorgeschlagen ist in der Perikopenreihe, die ich so spannend finde, in die ich euch hineinnehmen möchte. Und der Bibeltext für heute steht in Markus 14, Vers 3 bis 9. Wer mitlesen möchte, ist herzlich eingeladen. Markus 14, Vers 3 bis 9. Ich lese aus mit der Schlachterübersetzung. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, In der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Also soweit der Predigtext für heute. Relativ bekannt, in drei Evangelien enthalten. Und das heute, läuft heute ein bisschen anders. Vielleicht denkt ihr, es ist ein bisschen unstrukturiert, aber ich habe vor, das so eine Punktewolke zu machen, die sich verdichtet und dass wir dann irgendwo am Ende zum Ziel kommen. Also schauen wir mal, ob die roten Punkte einen Faden ergeben am Ende. Also ein paar Denkhäppchen, die ich euch mitgebracht habe. Erstmal habe ich geschaut und mich gefragt, wer tut denn hier eigentlich was? Wer ist denn alles dabei bei dieser Szene? Und habe meinen Fokus gelegt auf drei Seiten, auf drei Parteien. Das erste ist Maria. Hier steht nur Frau, aber wenn man die anderen Evangelien liest, dann stellt man fest, dass es um Maria geht, also die Schwester von Lazarus und von Martha. Und was Maria hier tut, ist im Vergleich zu Martha mal wieder das Richtige. Ja? Also wir erinnern uns vielleicht so an diese Geschichte mit Maria und Martha, wo Maria gar nicht so mit zufasst, sondern einfach zu den Füßen sitzt und zuhört und Jesus sie lobt, nachdem Martha sich aufregt. Und Maria tut hier also scheinbar wieder das Richtige. Was bedeutet das? Und da komme ich später zu. Also da möchte ich nochmal euch bitten, etwas Geduld zu haben. Dazu will ich später nochmal was sagen. Dann haben wir dort die Jünger. Was bei den Jüngern auffällt, ist, sie murren. Ja? Das ist so dieses Wort, wo ich hängen geblieben bin beim Lesen, dass sie murren. Und wir können natürlich jetzt von hier aus sagen, wir kennen ja die ganze Geschichte und können sagen, ja, also wie können die nur? Ja? Also wie können die an dieser Stelle einfach diese heilige Szene stören und wie können die Maria dieses Geschenk, was sie machen will, wie können sie ihr das vermiesen? Aber versucht euch so ein bisschen mal in diese Situation da zu versetzen, was da passiert ist. Und was auch passiert ist, mit diesem Murren bekümmern sie Maria. Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist. Ich schätze das sehr, dass unsere Kultur eine Kultur von direkter Aussprache ist. Ja, also wir halten an vielen Stellen nicht hinterm Berg, sondern wenn eine Sache da ist, dann muss das geklärt werden, dann sprechen wir das aus. Manchmal ist es aber vielleicht auch besser nachzudenken, bevor wir etwas aussprechen und auch darüber nachzudenken, was wir damit bewirken. Und ich glaube, dass hier in dieser Szene die Jünger gut daran getan hätten, wenn sie da nochmal kurz innegehalten hätten und überlegt hätten, was machen wir denn eigentlich hier? Weil durch dieses Murren eben diese Bekümmerung entstanden ist. Es mag natürlich auch was Kulturelles sein, ja, dass sie das damals so gemacht haben und dass sie gesagt haben, einfach, ja, guck, die Frau kennt wieder kein Maß. Die Frau kennt wieder kein Maß. Und es war vielleicht auch weniger ein Problem, an dieser Stelle eine Frau zu kritisieren, als wenn das vielleicht ein Mann getan hätte. Da steckt noch ein bisschen mehr drin, da komme ich auch später noch dazu. Und dann kommt der dritte Part, ich nehme jetzt nicht Jesus, sondern Judas. Auch das taucht hier in diesem Text gar nicht so auf, aber wir lesen in den Parallelstellen und da möchte ich euch auch Mut machen, wenn ihr Bibel lest, ja, gerade in den Evangelien ist das so, dass viele Sachen doppelt und dreifach und manchmal sogar vierfach berichtet sind. Ich möchte euch Mut machen, dann auch die Parallelstelle in dem anderen Evangelium zu lesen, weil dann einfach wir eine bessere Perspektive bekommen. Was gehört dann noch alles dazu? Und Judas ist so der Redelsführer in dieser Diskussion darum, ob das sinnvoll ist oder nicht, was hier gerade passiert. Und als ich gelesen habe, was Judas da tut und wie er da so voranschreitet und mit welchen Argumenten er kommt und mit welchen Argumenten er die Jünger auf seine Seite bringt und sagt, Mensch, das kann man doch viel besser verwenden. Ja? Da habe ich gedacht, guck dir das an, Judas ist Kommunist. Judas ist Kommunist, der geht her und sagt, also guck doch mal, man muss doch jetzt keine Verschwendung machen. Man kann doch dieses Salböl nehmen, ja, das verkaufen und dann kann man das Geld wirklich nutzen, um den Armen Gutes zu tun. Und wenn wir das noch nicht leicht zu Ende denken, sondern mal kurz an diesem Gedanken festhalten, dann ist doch die Frage nach gerechter Verteilung gerechtfertigt, oder? Also die Frage nach gerechter Verteilung ist doch gerechtfertigt. Gerade letzte Woche ging das wieder durch die Medien, dass, ich glaube, es war irgendjemand von der Bischofskonferenz, der sich wieder offiziell darüber aufgeregt hat, fast so ein Rhythmus, ja, der sich wieder offiziell darüber aufgeregt hat und gesagt hat, also wir mit unserer Verteilung unseres Vermögens in Deutschland, das ist nicht gerecht. Ja, das, genau, Bischof Marx, der Sprecher der Bischofskonferenz. Also das scheint wirklich auch ein kirchliches Thema zu sein, um das mal so zu sagen. Also eigentlich könnte man noch sagen, Mensch, Judas, hast du da vielleicht einen hellen Moment gehabt? Und wenn wir dann überlegen und sagen, ja, pass auf, also vielleicht war für die Zeit damals und für diese Situation damals, vielleicht war das ja falsch. Das merken wir ja dann, wie Jesus reagiert. Aber wir merken ja, dass Jesus auch darüber spricht, dass es um sein Begräbnis geht und so. Dann war das für die damalige Zeit vielleicht falsch, aber heute, ja, leben wir ja in einer anderen Zeit und das ist ja eine andere Situation und Jesus ist ja schon gestorben und wieder auferstanden. Also dann wäre es doch aber wenigstens heute richtig. Damals die besondere Situation, aber wenigstens ist es heute richtig. Und können wir nicht, Obacht, das ist jetzt nicht ernst gemeint, was ich jetzt sage, ja? Können wir nicht dann aus diesem Bibeltext an dieser Stelle nicht auch etwas herauslesen, wo wir sagen, wenn das heute richtig ist, dann muss es doch auch damals richtig gewesen sein. Ja? Das wäre aber eine falsche Theologie, wenn wir das tun. Aber das, ich will euch nur mal ein Muster zeigen, wie man an eine Sache vielleicht auch mal falsch rangehen kann. Ist es nun richtig oder nicht richtig gewesen? Wie ist es heute? Muss man heute dann nur noch den Armen etwas geben? Weil diese Geschichte mit dieser Verschwendung hatte nur damals seinen Platz. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man sich dann noch etwas reinsteigert, wer ist denn heute eigentlich arm und wer ist denn heute eigentlich reich? Das muss man ja dann differenzieren, weil wenn man dann schon wirklich das Salböl verkauft und das verteilt, dann muss man sich ja Gedanken darüber machen, wem gebe ich das Geld denn nun? Ist der arm, der sagt, dass das ist oder von dem ich denke, dass das ist? Also ab wann ist man arm, ab wann ist man reich? Da warten noch Schwierigkeiten auf uns. Es hilft, wie gesagt, auch hier wieder in die Parallelstellen zu gehen und dann merken wir, wenn wir bei Johannes angekommen sind, dass der Grund offengelegt wird, warum das eigentlich passiert, warum diese Diskussion angestoßen wird von Judas. Das war glatte Heuchelei. Das war glatte Heuchelei. Es ging Judas gar nicht um dieses kommunistische Ziel, sondern es ging Judas darum, er wollte das Geld in die Tasche der Kasse, in die Kasse einsammeln und die Kasse hielt er. Er war derjenige, der für die Kasse zuständig war. Und wenn man sich die Johannes-Parallelstelle da ein bisschen besser anguckt, ein bisschen genau anguckt, dann merkt, hat man den Eindruck und das hat das Gefühl, und das wäre nicht bei den Armen gelandet. Das wäre nicht bei den Armen gelandet. So viel zu den drei Parteien. Jetzt will ich nochmal so ein bisschen auf diese Sachebene gucken und sagen, was passiert denn da eigentlich? Was passiert da konkret? Also ein Alabasterfläschchen wird zerbrochen. Nun haben wir vielleicht noch keine so genaue Vorstellung. Alabasterfläschchen sind heute vielleicht nicht mehr so üblich. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht oder zwei Bilder. Können wir die mal sehen? Damit wir mal ein Gespür dafür bekommen, wie Alabaster aussieht. Genau. Also das ist mal eine Nahaufnahme. Also dass man ein Gefühl, ein Gespür dafür bekommt, wie die Struktur ist, wie das aussieht. Ja? Und dann mal das nächste Bild. Das ist ein Fenster aus Alabaster. Ja, also Alabaster ist so, gibt verschiedene Formen von Alabaster, aber das, wovon man sagt, das wird es wohl gewesen sein, das war wie so eine Marmorart, die sich etwas besser verarbeiten lässt. Und das direkt ist ein Alabasterfenster. Die Aufnahmen konnte ich selber machen, die sind aus Israel. Da gibt es eine Kirche, wo es so Alabasterfenster gibt. Ja, also wahrscheinlich sehr wertvoll, allein auch dieses Material. Ja, und also wirklich, es ist beeindruckend, was dieses Fenster für ein Licht reinlässt, ja, also wie sich das verändert. Das ist total toll. So, also was passiert? Also diese Alabaster, danke für das Bild, diese Alabasterflasche wird zerbrochen, knack, und dann werden 327 Gramm kostbares Salböl ausgegossen. 327 Gramm. Also das war nicht nur hier so ein bisschen zack und so ein paar Träufel, sondern das war schon richtig Menge, ja? Also 327 Milliliter ungefähr, 327 Gramm auf Kopf und Füße. In unserem Text wird nur vom Kopf gesprochen, aber in anderen Texten merken wir, es geht auch um Kopf und Füße. Und dann lesen wir, es geht um 300 Denare, also der Gegenwert, der dort aufgerufen wird, da wird gesagt, das sind 300 Denare. Das ist vielleicht auch, wenn man keine Erläuterung dazu liest, dann sagt man sich, ja, kostbar war das, aber wie viel das nun eigentlich wert war, hat man nicht so ein Gespür dafür. Und wenn man dann sich ein bisschen befasst und ein bisschen nachbohrt, dann merkt man, das war ein Jahresgehalt. Ja, also ein komplettes Jahresgehalt, also ein Denar, das war so für einen Tagelöhner das, was er an einem Tag bekommen hat. Und wenn man also die ganzen Sabbattage und so abzieht, dann kann man ungefähr sagen, das war ein Jahresgehalt, was jemand bekommen hat. Ich habe mal gegoogelt und habe festgestellt, das Bruttodurchschnittseinkommen in Sachsen-Anhalt beträgt 38.300 Euro. Das klingt auch schon nicht wenig. Ja, also ich weiß, dass es viele gibt, die mit weniger auskommen müssen. Aber wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass man sagt, also diese Flasche mit gut 300 Millilitern Flüssigkeit hat also einen Wert gehabt, vergleichbar mit heute, von ungefähr 38.000, 40.000 Euro. Eine Flasche. Also das, dass man ein Gespür dafür bekommt, ja, dass man vielleicht auch ein Gespür dafür bekommt, wie gerechtfertigt vielleicht auch dieser Einwand von Judas klang, ja, dass die anderen Jünger gesagt haben, ja, also das muss doch nicht alles sein. Salben ist ja okay und wir haben das auch verstanden mit der Demut, aber da kann man doch was abfüllen, ja, und stellt das große Paket weg und verkauft das und macht dann ein bisschen was Zeremonielles. Wäre vielleicht eine alternative Lösung gewesen.
Das Glas zerbrochen, ja?
Ja, aber verkaufen hätte man es trotzdem können. Man hätte nicht alles nutzen müssen. Also wie anders, wenn man sich das überlegt, 40.000 Euro einfach auf Kopf und Füße. Es wird auch davon gesprochen, dass also das ganze Haus von diesem Duft erfüllt war. Wie anders sollte man Verschwendung definieren, wenn nicht so? Also eine absolute Verschwendung. Wenn das Verschwendung ist, was bedeutet Verschwendung eigentlich? Ich habe eine Definition gefunden. Und die Definition für Verschwendung, es gibt da mehrere Möglichkeiten, das zu definieren. Ich habe es mal wirtschaftlich betrachtet, man kann es auch philosophisch betrachten, aber ich habe es mal wirtschaftlich betrachtet, weil es geht ja hierbei jetzt auch um das Thema Geld. Ja? Verschwendung ist die ineffiziente Verwendung von Ressourcen. Die ineffiziente Verwendung von Ressourcen. Das klingt passig, ja? Das war ineffiziente Verwendung von Ressourcen. Man hätte da noch ganz andere Sachen mitmachen können. Liebe Geschwister, wenn wir wirklich anfangen, solche Definitionen zu nutzen, was sagen wir damit eigentlich in Bezug auf Gott? Was sagen wir eigentlich, wenn wir Gott begegnen und wenn wir uns ihm öffnen wollen und sagen wollen, wir wollen Beziehung mit dir haben? Was sagen wir eigentlich, wenn wir sagen, also das können wir so nicht machen, das ist ineffizient. Das ist eine ineffiziente Verwendung von Ressourcen. Also es gibt dieses Risiko, nicht nur bei solchen offensichtlichen Punkten, wo man sagt, ja, da kann man wirklich drüber nachdenken, sondern es gibt den auch an anderen Stellen, ja, dass über Programme nachgedacht wird und darüber, wie man Mitarbeiter einsetzt und. Das gibt's auch im geistlichen Sektor. Aber hier geht es um eine Situation, wo Gott verehrt wird und angebetet wird. Denn nichts anderes macht Maria dort. Sie verehrt ihn und sie betet ihn an. Und was bedeutet es, wenn wir sagen, wir dürfen dort nicht verschwenden? Dann sagen wir, also wir nutzen unsere Ressourcen nicht effizient Gott gegenüber. Er ist die Quelle der Ressource. Das kommt von ihm. Er ist der Ursprung, er ist quasi das Maximum der Ressource. Ohne ihn könnten wir überhaupt über nichts verfügen. Und wir kleinen Menschen fangen an, darüber zu sagen, also das ist jetzt nicht effizient. Schwierig. Schwierig. Ich habe jetzt eine kleine Auflockerung für euch. Ich bin auf, also im Nachdenken über diesen Text bin ich auf eine Filmsequenz gestoßen in meinem Kopf, die ich gesehen habe und die eigentlich, die brauchen wir jetzt noch nicht, kleinen Augenblick noch, die bei mir so hängen geblieben ist, obwohl das eigentlich gar nicht so ein super toller Film war, aber irgendwie hatte das was zu bedeuten und im Laufe der Woche habe ich jetzt verstanden, warum das so hängen geblieben ist. Dieser Film heißt Babettes Fest. Babettes Fest ist ein Film über zwei Schwestern in einem norwegischen Dorf. Etwas mittelalterliche Szene, norwegisches Dorf, zwei Schwestern, und auf Bitten eines Freundes nehmen diese zwei Schwestern eine Französin bei sich auf, die heißt Babette. Und Babette übernimmt die Haushalterschaft von diesem Dorf. Und einige Jahre später, Babette hat sich schon in diese Dorfgemeinschaft eingelebt, gewinnt sie 10.000 Francs in einer Lotterie. Viel Geld für damalige Verhältnisse. Und jetzt könnte sie eigentlich, weil die Situation sich verändert hat und weil sie Geld bekommen hat, jetzt könnte sie eigentlich zurückkehren nach Hause, nach Frankreich. Babette bittet aber diese Schwestern, dass sie ein Festessen ausstatten möchte, als Dank gegenüber den Schwestern und gegenüber der Dorfgemeinschaft. Insgesamt 12 Menschen sind das, und sie möchte dieses Festmahl ausstatten, und dieses Festmahl soll auch in Erinnerung an den gerade verstorbenen Propst stattfinden, also den religiösen Menschen dort. Und während die Dorfbewohner, und dann kommt diese Szene mit dieser Essensszene, während die Dorfbewohner dieses Essen asketisch und gottesfürchtig äußerlich unbeeindruckt zu sich nehmen. Ja, also die sind wirklich, die sind Freude oder Genuss, das ist, war schwierig und so, das, deswegen sind die sehr zurückhaltend und sehr demütig. Und gibt es einen Freund, der auch in dieser Gruppe ist, und dieser Freund als Gast dazukommt, der ist General Löwenhelm. General Löwenhelm ist ein Mann von Welt, also der ist wirklich viel rumgekommen, und der erkennt, was hier passiert. Und in diese Szene möchte ich euch reinnehmen, das sind so 6-7 Minuten, und ja, schaut's euch mal an. Das ist das, was wir jetzt hier gemerkt haben: Babette ist Spitzenköchin. Babette ist Spitzenköchin, und sie ist auch diejenige, die seinerzeit für den General gekocht hatte. Und diese 12 Portionen, die sie dazu bereitet hat, allein das Essen, was sie dafür eingekauft hat, kostete genau 10.000 Francs. Das heißt, das ganze Geld, was sie dort gewonnen hat und was sie auch hätte nutzen können, um nach Hause zu fahren, hat sie genutzt, um diesen Dorfbewohnern dieses Festessen zu machen. Und am Ende erklärt Babette den Schwestern, dass sie nicht nur dieses ganze Geld für dieses Fest ausgegeben hat, sondern dass sie weiterhin gerne in dieser Gemeinschaft leben möchte. Was hat nun diese Filmsequenz, was hat nun dieses Schlemmen in der Fastenzeit mit unserem Bibeltext zu tun? Was dort passiert ist, dass dort die Köchin ihr ganzes Geld und ihre ganzen Fähigkeiten einsetzt, aus Dankbarkeit und aus Liebe zu diesen Menschen. Aus Dankbarkeit und aus Liebe zu diesen Menschen. In unserer Geschichte, die Jünger und vor allem Judas voran, sehen nur eine Verschwendung von einem Jahresgehalt. Sie sehen nur eine Verschwendung von einem Jahresgehalt. Aber Jesus erkennt den wahren Wert dieser Situation. Denn es geht in diesem Text nicht um das Geld oder um den Gegenwert von diesem Salböl. Es geht um die Dankbarkeit und um die Liebe, die Maria Jesus schenkt mit dieser Tat. Es geht um ihre Herzenshaltung, mit der sie das tut. Und es geht um das Timing, wann sie das tut. Natürlich ist es richtig, den Armen zu geben und darauf zu achten. Aber hier, zu diesem speziellen Zeitpunkt, war etwas anderes dran. Haben die Jünger verstanden, was die Stunde geschlagen hat? Fehlanzeige. Sie haben es nicht verstanden, wieder nicht verstanden. Sie schauen nur auf das Handeln. Und natürlich nicht auf ihr eigenes Handeln, sondern auf das Handeln von wem anders, und müssen das bewerten. Anstatt auf das zu hören, was Jesus sagt. Weil auch hier wieder Jesus sagt, es geht um mein Begräbnis. Und die Frau, Maria, hat sie es verstanden? Hat sie es ergriffen? Gibt es unterschiedliche Aussagen zu, in unterschiedlichen Auslegungen, ja, ob sie wirklich gewusst hat, was sie da getan hat, also ob ihr bewusst war, wie tiefgreifend das ist. Also natürlich war das aus Dankbarkeit und Liebe, aber was sie eigentlich damit getan hat, diese Begräbnisgeschichte, ja, ob sie das wirklich vorher verstanden hat oder nicht, da streitet man sich drüber. Ich fand es aber spannend, dass in der Einleitung heute davon gesprochen wurde, von der Erhöhung von Christus, ja, und erst auf dem Esel füllen und dann am Kreuz. Und ich sehe hier eine Parallele. Die Parallele, die ich hier sehe, ist, wenn von Salbung die Rede ist, dann lesen wir das hier einmal in Bezug auf den Tod, auf das Begräbnis, was Jesus selber sagt. Und wir lesen es in Bezug auf Könige. Könige wurden gesalbt, ja, über den Kopf. Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, ob sie es komplett verstanden hat, was sie da tut. Ich halte es wirklich nicht für ausgeschlossen, dass sie in ihrer demütigen Haltung und ihrer Dankbarkeit und in ihrer Liebe schon geahnt hat, was sie da Wichtiges und Richtiges tut. Und bei all dem hat sie dazu keiner gedrängt. Jesus hat nicht gesagt, mach das jetzt. Kein Jünger hat gesagt, tu das jetzt. Sie musste das nicht tun. Sie wollte das tun, aus freiem Herzen. Und sie konnte es tun und tat damit genau das Richtige. Und diese Dankbarkeit und Liebe, die sie zum Ausdruck bringt, und deswegen so diese Filmsequenz, um das mal zu verinnerlichen, was das bedeutet, aus Dankbarkeit und Liebe etwas zu tun, die ergießt sich wie ein Strom über das Haupt von Jesus Christus. Also, was bleibt uns nun von diesem Bibeltext und von dieser Predigt? Ich denke, dass es gut ist, wenn wir darüber nachdenken, dass wir, wenn wir etwas sehen und wenn wir auf etwas schauen, dass wir nicht gleich anfangen zu bewerten, was jemand anderes tut und warum er es tut und wie er es tut. Und vor allem nicht, dass wir gleich in diese Situation verfallen, weil das kennen wir von uns auch, dieses Murren. Weil damit fängt das an, dass wir andere betrüben. Lass sie doch. Lass sie doch. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns den Wert einer Situation aufschließen lassen, ja, dass wir einfach mal innehalten und das reflektieren und schauen, was passiert denn hier eigentlich? Und dann natürlich selbst in dieser Dankbarkeit und Liebe, vor allem Christus gegenüber, leben und geben. Leben und geben in Dankbarkeit und Liebe. Und nicht, weil wir es müssen oder weil wir denken, es tun zu müssen, sondern weil wir es wollen. Und sich natürlich dem Heiligen Geist öffnen, um das Timing hinzubekommen. Ja? Um zu wissen, wann ist es richtig, an welcher Stelle ist das dran. Auch mal innezuhalten, eine Sache an die Seite zu legen oder dann zum richtigen Zeitpunkt etwas zu tun. Das wäre mein Wunsch in Vorbereitung auch auf Ostern, auf Karfreitag, auf Ostern. Ja, und vielleicht bleibt das bei euch hängen, ja, dass eine Woche vor Ostern, fast zur hohen Zeit des Fastens, ja, jemand etwas über ein Festmahl gesagt hat. Amen.